Ich glaube, ich geh heut nicht mehr tanzen und bleib allein zu Haus. Ich glaube, ich geh heut mal aufs Ganze und bring ein Podcast raus. Das war mein selbstgebastelter Jingle für diesen Tischlein Deck dich Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es freut mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wann immer das ist, für mich jedenfalls ist es nur 2 Tage, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und ich konnte schon wieder nicht anders, als zum Mikrofon zu greifen. Was mich ein bisschen irritiert, ist hier, dass die Tonspur, die sieht so flach aus. Da sind gar nicht so viele Ausschläge drauf wie beim letzten Mal. Aber ja, das verstehe ich nicht ganz. Gut, mir ist eingefallen, dass ich da ein bisschen an den Knöpfen von meinem Mikrofon gespielt habe. Ich habe jetzt einfach mal beide so in die Mitte gestellt. Ich denke, die Mitte ist doch immer der beste Weg. Ja, es irritiert mich halt. Es ist viel zu flach, diese Ausschläge hier. Ich habe eigentlich schon den Anspruch, eine einschneidende Wirkung zu hinterlassen mit diesem Podcast, aber mit so einer mageren Linie hier, die ich da vor mir sehe, das ist fast kein Ausschlag. Also von dem her, ja, aber egal. Ich denke, das sind rein technische Probleme. Kommen wir also lieber zum inhaltlichen Teil. Und da möchte ich mal ganz im Sinne Trumps handeln und sagen, lieber sage ich hier was Falsches, als gar nicht zu sagen. Das ist mein Antrieb, einfach irgendwas sagen. Der reine Akt des Podcastens ist doch das Wunder selbst. Also es geht doch gar nicht so sehr darum, hier irgendwas Interessantes euch, lieben Hörer, nahezubringen, sondern einfach nur das mal vorzuführen, wie einfach es ist eigentlich zu podcasten. Ja, allein das ist doch mein Antrieb hier, diesen Widerstand zu brechen, den man da fühlt, wenn man nämlich gehemmt ist zu sprechen. Weil Hegel sagt ja, solange man spricht, verweilt man. Man weilt da in dieser Sprache, weil in dem Moment, wo man spricht, ist man ja abgeschnitten von der direkten Lebenssubstanz. Man fühlt sich zumindest so, als ob es da so eine innere Substanz in einem gibt. Und wenn ich spreche, dann bediene ich mich aber der Sprache. Und die Sprache ist einfach ein äußerliches Instrument. Da habe ich gar keinen Einfluss darauf. Ich wurde gar nicht gefragt, wie die Grammatik und so weiter festzulegen ist. Das ist einfach so gegeben. Und dann erfährt das Individuum da so eine Gewalt. Ja, das ist nicht so angenehm. Man weilt, sagt Hegel. Und Lacan sagt, man wird von der Sprache gesprochen. Man macht sich also damit zum, begibt sich so in einen passiven Modus, macht sich zum Objekt der Sprache. Und das war nur, was ich bei Zizek gelesen habe und was ich hier fühle, wenn ich anhebe zu sprechen. Deshalb ja auch die Frage, wenn es so ist, wie Pfaller sagt, wie ich im letzten Podcast ausgeführt habe, dass ein Text, der feststeht, allein deshalb, weil er feststeht, heutzutage schon Misstrauen erregt. Weil wie kann man sich so festlegen auf das geschriebene oder gesprochene Wort? Wie kann man sich so sicher sein, dass das wirklich das ist, was ich zum Ausdruck bringen wollte? Es muss doch alles im Fluss sein. Es kann doch nicht sein, dass da so ein Text einfach feststeht. Ja? Und da frage ich mich einfach, wie kommt man aber dann dahin zu sprechen und anzufangen und woher kommt dann dieser Inhalt, den ich hier erzeuge und wo ich mir sage, ja eigentlich, ich wollte das wollte ich mitteilen, ja. Schwierige Fragen. Mir ist nur eingefallen, dass es da einen Podcast gab, Tischlein deck dich Nummer 5, der hieß Ansätze für wirre Zeiten und da habe ich nochmal reingehört. Und ich glaube, es ist so, dass mir da das durch die Lappen gegangen ist, der Text von Welbeck, der da behandelt wurde, der war ja noch gar nicht zu Ende gelesen und interpretiert. Da waren wir erst bei der Hälfte stehen geblieben. Es war aber so interessant, wo ich das gerade nochmal gehört habe, dass ich gesagt habe, wir müssen hier weiter bohren. Deshalb dieser Text Ansätze für wirre Zeiten stammt aus Houellebecqs Buch Interventionen, was ein Sammelband für ein paar kleine Essays ist. Und mich würde mal interessieren, wann dieser Text rausgekommen ist, aber bestimmt schon so vor 20 Jahren. Das finden wir gleich raus und dann steigen wir auch ein. Da steckt so viel drin, dass wir heute zu wirklich nichts anderem mehr kommen werden. Dieser Text steht für sich, beziehungsweise die Hälfte davon, die noch übrig ist, hier besprochen zu werden, steht für sich und es wird kein Platz für andere Themen bleiben, da bin ich sicher. Jeden, den das interessiert, der kann das ja nachhören im 5. Podcast, aber hier rekapituliere ich nochmal kurz. Also der Text, das habe ich gerade nachgeschaut, stammt von 1997, erschien damals in einer Zeitschrift und ist betitelt mit Ansätze für wirre Zeiten. Im ersten Teil geht es um moderne Kunst. Da trifft Houellebecq die Feststellung, wenn man einfach so an einem Kunstwerk vorbeikommt im öffentlichen Raum, dann ist es ja ganz unterhaltsam und der Betrachter bleibt vielleicht stehen, wenn es auch nur ist, um sich darüber lustig zu machen und sagen, hier wurde Steuergeld verschwendet, ja, für so ein dummes Kunstwerk. Aber immerhin, er hat auf eine amüsante Art und Weise Zeit verloren. Aber die Situation ist ganz anders, wenn er in eine Galerie wirklich geht und sich da so moderne Kunstwerke anschaut, da erfüllt ihn ein Unbehagen, weil warum ist er hier? Diese Kunstwerke sind so abstrus und darauf werden wir später auch nochmal zurückkommen. Das war der eine Punkt von Houellebecq. Dann die moderne Architektur, die zeichnet sich durch gläserne Fassaden aus. Einfach funktional Betongebäude für mich, symbolisch für mich hier das Sinnbild dieser Architektur, die Houellebecq beschreibt, ist das Gebäude in Stuttgart direkt am Hauptbahnhof von der Landesbank Baden-Württembergs. Da laufe ich immer durch und es ist auf der einen Seite ein erhebendes Gefühl, sag ich mal, ja. Das ist einfach so mächtig, diese Glasfassaden, Betonpfeiler, alles verglast, alles total offen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch einschüchtern. Houellebecq sagt, es muss heute so sein, dass alles so offen ist und verglast, weil das ist ein Symbol, denn in unserer Gesellschaft darf ja nichts den freien Fluss von Informationen behindern. So eine Fassade wie früher an der Kathedrale, die würde den Blick auf sich ziehen, würde den Geist gefangen nehmen, sodass der Mensch, der da vorbeigeht, der kann nicht mehr klar nachdenken. Oder der wird halt in so einem Spiel gefangen genommen. Sein Geist beschäftigt sich mit sowas Sinnlosem wie einer Verzierung, die einfach nur auf ein bisschen, die einfach nur auf die Schönheit gerichtet ist. Und das darf nicht sein. Die Informationen müssen frei fließen können. Also das ist metaphorisch gemeint. Natürlich fließen da nicht wirklich Informationen durch, jetzt durch die Glasfenster. Aber innerhalb der Gebäude fließen natürlich viele Informationen durch die Computer und so weiter. Und deshalb dieses Symbol, da darf sich nichts in den Weg stellen. Wenn wir hier so eine feste Fassade hätten, dann wäre das ja ein Stopp, dann würden die Informationen aufgehalten. Informationen müssen in den Sozialkörper gepumpt werden, damit es überhaupt weitergehen kann. Der Sozialkörper, das finde ich ein sehr schönes Bild von Houellebecq. Nun, am Ende des ersten Parts sind wir dann mit Houellebecq zum Schluss gekommen, dass der junge Mensch nun in der Lage war, sich selbst zu definieren mit ein paar Parametern. Also das heißt, der Autor kritisiert da immer, dass man heutzutage alles in Zahlen ausdrücken kann, jede zwischenmenschliche Beziehung auf ein Zahlenkalkül reduzieren kann. Und jetzt ist der junge Mensch hier in der Lage, sich selbst so zu definieren, ein paar Parameter. Houellebecq sagt, klar, die wichtigsten sind die sexuelle Attraktivität und das ökonomische Potenzial, also wie viel man erwirtschaftet. Klar, auch ein Student der noch nichts erwirtschaftet, hat natürlich ein hohes ökonomisches Potenzial. Aber es ist sehr einfach, diese zwei Parameter und vielleicht noch ein paar kleine. Aber nur wenige, sagt Welbeck, kommen da dazu. Und dann kann man sich vollständig selbst definieren. Das Individuum ist so gefangen im Nachdenken über sich, oder besser gesagt, nein, völlig befreit vom Nachdenken über sich, sagt Welbeck. Also, befreit vom Nachdenken über das Dasein, sagt er. Weil er die ganze Zeit beschäftigt ist mit sich und festzustellen, wie gut ist er denn bei diesen ganzen Parametern, wie viel Geld und so weiter, was für ein Hobby etc. All das ist so ein Kreislauf. Aber das hatten wir alles schon behandelt, da will ich mich jetzt nicht so festbeißen. Nur noch das eine, das Ziel, sagte Welbeck dann, ist es, dass Individuen erschaffen werden, die sich unendlich versetzen lassen, die nicht mehr festgebunden sind an einem Ort, nicht nur physisch, sondern auch geistig, dass sie geistig nicht starr sind und sich ständig auf was Neues einlassen können. Also die Arbeitswelt von heute, sagt man, klar, die ist so ständig was Neues, immer bereit sein, aber auch intellektuelle und emotionale Starrheit, derer muss man sich entledigen, schreibt Welbeck. Was heißt, ja, so starre emotionale Bindungen oder ja, ganz feste Anschauungen, Weltanschauungen, das kann es nicht geben. Wir müssen natürlich immer bereit sein für das Neue. So, und damit sind wir angekommen am zweiten Teil dieses Texts. Und da habe ich mir ein paar Notizen gemacht, die werden jetzt... Werden wir jetzt mal in Ruhe durchgehen. Der nächste Abschnitt in Welbecks Text ist dann überschrieben mit eine kurze Geschichte der Information. Er zeichnet damit also die Entwicklung der ersten Computer nach. Was ist da passiert? Im Zweiten Weltkrieg gab es ja da die Pionierarbeit. Was war da der Grund nochmal? Warum wurde es notwendig, so leistungsstarke Rechner zu entwickeln oder überhaupt mal Rechner, ja, überhaupt mal eine Maschine, die statt im Kopf so in der Maschine rechnen kann. Also hier schreibt er die Simulation der Flugbahnen von Mittel- und Langstreckenraketen. Außerdem auch noch die Modelldarstellung von Atomkernspaltung. Das waren die zwei Gründe, warum es unumgänglich wurde, dass man irgendwie sowas erfand wie ein Computer, der die ganze Rechenarbeit erledigen konnte. Wir sehen hier also einmal kriegerische Zwecke, ja, irgendwelche Raketen. Man will genau wissen, wie fliegen die eigentlich, wie müssen wir die abschießen, damit sie dann auch wirklich das Ziel treffen. Und zum anderen, klar, die Superrakete, die Atombombe, die wäre natürlich noch viel besser zur Kriegsführung. So. Also, kriegerische Zwecke stehen da am Anfang des Computers. Dann kam der Computer allerdings in Form eines Großrechners ins Büro. Also, wir hatten dann zunächst mal noch nicht den PC, den Personal Computer, sondern einen Großrechner. Und da schreibt Welbeck: Die Büroarbeit zeichnete sich dadurch aus, dass die Standardisierung und Rationalisierung weniger fortgeschritten war als jene in der Industrieproduktion. Die Verwendung der ersten Computer für Verwaltungsaufgaben hatte das sofortige Verschwinden jeglicher Freiheit und Flexibilität bei der Umsetzung von Arbeitsverfahren zur Folge. Kurz, die brutale Proletarisierung der Angestelltenschicht. Der Computer, der jetzt so in die Arbeitswelt sich langsam einschleicht, der wird also als eine negative Veränderung beschrieben. Weil davor gab es vielleicht noch Freiheit, man konnte selber gestalten, wie man die Arbeit so abarbeiten will, aber jetzt gab es eben diesen Computer noch in Form eines Großrechners, natürlich noch ohne Internet, und die Freiheit verschwand. Dieser Teil, den finde ich ein bisschen obskur, weil jetzt ergibt sich hier in der Folge ein interessantes Wechselspiel von Freiheit und weniger Freiheit. Also wir sehen jetzt, die Freiheit verschwindet durch das Auftauchen des Großrechners, aber dann lese ich mal weiter. Das plötzliche Auftreten des PC zu Beginn der 80er Jahre kann man als eine Art historischen Zufall ansehen. Sein Auftreten ist in der Tat unerklärlich, da ihm abgesehen von Erwägungen wie den Fortschritten in der Regulierung von Schwachstrom und der Herstellung von Siliziumchips keinerlei ökonomische Notwendigkeit zugrunde liegt. Gut, es ist ein bisschen unerklärlich, was war mit den PCs, warum, was war da der Grund in den 80ern, ne? Die PC-Hersteller wollten vielleicht einfach was verkaufen. Aber hier sagt Duelbeck, das war dann doch wieder eine positive Wirkung für die Arbeit der Angestellten, denn jetzt konnten sie die Kontrolle über die wichtigsten Bestandteile ihrer Arbeit wiedererlangen. Ein stummer, nur wenig bekannter Kampf spielte sich mehrere Jahre lang zwischen den Leitungen der Informatikabteilung und den Benutzern an der Basis ab, denen mitunter leidenschaftliche Informatiker zur Seite standen. Also, der Angestellte war jetzt wieder im Besitz eines benutzerfreundlichen Werkzeugs. Und konnte damit wieder so ein Stück weit die Kontrolle erlangen über seine Arbeit. Übrigens ist Welbeck auch tätig gewesen als Informatiker. Ich weiß nicht, ob er es studiert hat, so wie ich, aber ja, vielleicht schon. Und sein erster Roman, der auch schon Thema war und der auch noch nicht zu Ende besprochen wurde im Podcast, Ausweitung der Kampfzone, der handelt ja genau davon, von einem Informatiker in den 80ern, der da im Landwirtschaftsministerium angestellt ist und durch die Ländereien in Frankreich fährt, um den Benutzern an der Basis das nahezubringen, wie sie das neueste Programm des Landwirtschaftsministeriums richtig einsetzen. Jetzt kommen wir mal zur Literatur. Für die Literatur war es natürlich auch eine große Veränderung. Ja. Jetzt gab es die Schreibmaschine. Da sagt Duelbeck, das war natürlich schon eine große Annehmlichkeit. Man konnte sich wieder einer ordentlichen Textarbeit widmen. Die Arbeit des Schreibens ging einfach schneller von der Hand, als wenn man das alles handschriftlich niederschreibt. Nun, was war denn mit den Auftritten des PCs? Für den Schriftsteller war er eine unverhoffte Befreiung. Verschiedene Anzeichen ließen darauf schließen, dass die Literatur einen Teil ihres früheren Prestiges wiedererlangen würde. Weniger übrigens durch eigenen Verdienst als durch die Selbstauslöschung ihrer Rivalen. Rock und Kino, der kolossalen Gleichmacherei des Fernsehens unterworfen, verloren nach und nach ihren Zauber. Die früheren Unterscheidungen zwischen Film, Clip, Nachrichtensendung, Werbung, Augenzeugenbericht und Reportage verschwanden tendenziell zugunsten eines verallgemeinerten Spektakels. Es war also so, dass die Literatur da ein bisschen unter Druck gekommen war in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Es gab das Kino, es gab Rock'n'Roll, aber diese anderen Kunstformen sind dann doch ein bisschen im Niedergang hier in den 80ern, weil es gibt die große Gleichmacherei des Fernsehens. Also wozu sollen wir ins Kino gehen, wenn wir doch einfach den Fernseher anmachen können? Und wozu einen Kinofilm schauen, der so teuer produziert ist mit Spezialeffekten, wenn wir doch im Fernsehen auch gut unterhalten werden? Und überhaupt im Fernsehen, da gibt es keinen Unterschied. Da verschwimmen die Grenzen zwischen Nachrichtensendung, Werbung, Film. Es ist alles ein verallgemeinertes Spektakel, schreibt er hier. Und das trifft jetzt also die Musik hart, die Musikbranche, die Kinobranche, aber nicht die Literatur, weil die ist so ein Ort des Widerstands noch. Und hier, ja, habe ich mir dann doch wieder einen Verweis auf Trump zurechtgebastelt. Natürlich, es ist doch so, dass er, klar, kann man ihm vorwerfen, dass er auch diese Unterscheidung zwischen einer seriösen Pressekonferenz und einer reinen Showveranstaltung hat er natürlich aufgehoben und die Grenze ist da fließend. Aber meine These ist da, da ist Trump doch nur konsequent. Wenn Welbeck das hier beschreibt in einem Text, der schon vor 23 Jahren erschienen ist und der die Entwicklungen in den 80ern und 90ern beschreibt, dann hat sich doch das alles nur noch intensiviert, dieses verallgemeinerte Spektakel, wo alle Grenzen verschwimmen. Und vor Trump war es dann halt so, ja, es gab in der Realität, in den formalen Zeremonien, gab es diese Unterscheidung schon noch, aber dann im Fernsehen, also in der Realität, die uns so vermittelt wird nach Hause, da haben die Fernsehsender in ihrer redaktionellen Arbeit, also wie sie das alles zusammenstellen, haben sie es dann so zusammengemixt, dass es alles ein Spektakel ist. Aber Trump ist dann hier konsequent und sagt, nee, warum sollte das nicht schon von Anfang an ein Spektakel sein? Warum sollte jetzt nicht auch auf der Ebene der Akteure, also der formellen Präsidenten oder Kandidaten zum Präsidentenamt, warum sollen die nicht auch schon so die Grenze verschwimmen lassen zwischen einem seriösen Wahlkampf, in Anführungszeichen, was immer das sein soll, und einer reinen Show? Also ich finde, da geht Trump nur einen konsequenten Weg. Und vor allem erreicht er damit nicht so eine Repolitisierung. Das heißt, dass jetzt doch so viele Menschen in die Hallen kommen, wo er die Reden hält, dass er Zehntausende da anzieht, die natürlich auch wegen der Show kommen. Aber in der Show steckt ja trotzdem ein politischer Inhalt auch drin. Zumindest 2016 dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Jetzt dieses Jahr, da bin ich so, ja, ich bin gar nicht mehr am Puls der Zeit, zum Glück. Also ich verfolge keine Nachrichten, nur wenn es sich gar nicht umgehen lässt. Ja. Die Tagesschau läuft vielleicht mal so nebenbei. Aber, also ich weiß nicht, was Trump dieses Jahr so getrieben hat im Wahlkampf. Es gab ja auch gar keinen so großen. Aber zumindest für den letzten Wahlkampf. Ja, da kann man klar sagen, es gab eine inhaltliche Botschaft mit der Abwandlung der Industriearbeitsplätze im Mittleren Westen, mit der illegalen Immigration, die er stoppen wollte, und schlechte Handelsverträge mit China, mit Mexiko, dass die USA sich von allen über den Tisch ziehen lassen, dass die Jobs auswandern und dass man die Jobs zurückbringen könnte, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht. Die Jobs, die schon auf immer verloren scheinen, doch noch zurückzuholen in die USA. Das alles waren inhaltliche Punkte von Trump und die waren dann halt verpackt in dieser Show. Also, ich schweife schon wieder zu weit ab. Es geht nur darum, Trump ist hier konsequent und erreicht dadurch sogar was Positives, dass er die Leute doch wieder zur Politik bringt und sie dafür begeistert, statt dass die Leute halt einen seriösen Politiker wie Obama sehen bei CNN und da dann aber vielleicht nur 15 Sekunden von seiner Rede und dann kommt schon die nächste Werbung und so weiter und da ist halt dann vermischt auf der Ebene des Fernsehens, der Realität auf der Mattscheibe sozusagen, aber da Trump vermischt das einfach schon auf der Realität, in der physischen Realität, in seinen Hallen, bei seinen Wahlkampfauftritten. Was war aber mit der Geschichte der Information? Ja? Jetzt Anfang der 90er Jahre werden die Glasfasern Glasfaserkabel eingeführt und vor allem das TCP-IP-Protokoll, was also so die Einrichtung von Computernetzen ermöglicht. Also damit sich Computer überhaupt untereinander verbinden können, muss es ja eine formale Regelung geben, nach welchen Regeln das vonstatten geht. Da ist dann ja auch ich als Informatiker will mich da gar nicht so genau reinfuchsen, aber was ich interessant finde, den Begriff des Handshake, was aber aus der Verschlüsselung kommt, also jetzt nicht direkt damit zu tun hat, aber es ist doch auch so ein Protokoll, das ist auch sowas Formales, ein Handshake wird zuerst mal durchgeführt, man schüttelt sich die Hände, man beschnuppert einander und dann sagt man, okay, dieser Computer ist vertrauenswürdig, der hat jetzt auch Zugang zu unserem Netz. Aber Wellbeck sieht diese Entwicklung jetzt wiederum negativ. Wir sehen da also so eine Dialektik am Werk. Diese Entwicklung des Computers bringt mal was Gutes, mal was Schlechtes, laut Wellbeck. Hier jetzt wieder für die Angestellten eine negative Folge, denn durch das Entstehen dieser IP-Protokolle ist der Rechner, der PC jetzt ja nur noch ein Arbeitsplatz innerhalb von betriebssicheren Client-Server-Systemen. Und er verlor seine Kapazität, Texte autonom zu verarbeiten. Also davor, vor dem PC, konnte man sich vielleicht noch selber entscheiden, wie will ich diesen Text jetzt bearbeiten, wann mache ich mich da genau an die Textarbeit. Aber jetzt ist ja alles streng vorgegeben und vor allem kann man immer überwacht werden von diesen Client-Server-Systemen. Ist ja alles völlig transparent, ja, was der Angestellte da macht und alles vorgegeben, was er in welcher Zeit abzuarbeiten hat. Gut, kommen wir aber mal weg von den PCs bei der Büroarbeit und schauen uns an, was war mit der Unterhaltungsbranche? Die hätte doch sicher auch gern PCs verkauft, aber damit lief es dann nicht so gut in den 80ern und frühen 90ern. Wellbeck führt hier an, was waren die Probleme? Klar, hohe Preise, kein wirklicher Nutzen. Also was soll man mit einem Computer machen, wenn man nicht ins Internet gehen kann? Ja, da frage ich mich auch heute, es hat eigentlich nur für einen Schriftsteller dann Nutzen, der kann seine Texte da schreiben. Für einen Podcaster, ja, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, zu podcasten ohne Internet. Aber ja, was kann man damit anstellen? Irgendein Spiel spielen? Und er schreibt ja auch, ein weiteres Problem ist die Schwierigkeit bei der Bedienung in liegender Position. Also es ist klar, das soll halt so zur Unterhaltung da sein, aber wenn ich mich dann schon an den Schreibtisch setzen muss dafür, ja, das eigentlich will ich mich doch hinlegen nach der Arbeit und so richtig die Freizeit genießen. Jetzt aber ein interessanter Abschnitt. Ich lese mal vor. Die späten 90er sahen die Entstehung der ersten Netzcomputer. Diese Computer, die weder über eine Festplatte noch über ein Betriebssystem verfügten und deren Herstellungskosten folglich niedrig waren, wurden entwickelt, um den Zugang zu den riesigen Datenbanken zu ermöglichen, die die amerikanische Unterhaltungsindustrie eingerichtet hatte. Also, man konnte hier, die Idee war, dass man sich mit den Filmdatenbanken verbindet, wo man jeden Hollywood-Film oder jeden Musiktitel sich streamen kann. Ja, eigentlich schon eine Idee, die wir heute verwirklicht sehen. Und es ist aber wichtig, darauf zu bestehen, ja, das ist der Grundgedanke und nicht, dass wir alle hier twittern oder sonst irgendwie uns unsere politische Meinung bilden im herrschaftsfreien Diskurs bei Twitter. Nein, es geht um reine Unterhaltung und dass wir jetzt endlich Zugang haben zu diesem Schatz, der da liegt in Hollywood und dass der zu uns auch ausgesendet werden kann. Kommen wir also wieder zurück zur Literatur. Das Buch, wie schon gesagt, bildete einen lebhaften Pol des Widerstands. Versuche wurden unternommen, schreibt der Autor, Online-Versionen von Büchern ins Internet zu speisen. Ihr Erfolg blieb bescheiden, beschränkte sich auf Lexika und Nachschlagwerke. Einige Jahre später musste sich die Industrie eingestehen, dass der praktischere, attraktivere und leichter zu handhabende Gegenstand Buch die Gunst des Publikums behielt. Jedes gekaufte Buch aber wurde ein gefährliches Instrument geistigen Abschaltens. In der Vergangenheit war es der Literatur in der intimen Chemie des Gehirns oft möglich gewesen, das Reale in den Hintergrund zu drängen. Sie hatte von virtuellen Sphären nichts zu befürchten. Das ist auch ein bisschen dunkel, diese Worte hier, weil da schreibt er also, das Reale wird in den Hintergrund gedrängt von der Literatur, aber dann im nächsten Satz, die Literatur hat von dem Virtuellen nichts zu befürchten. Ich kann es nur so interpretieren, dass heute das Virtuelle des Internets das Reale ist. Ja. Diesem Realen leistet die Literatur Widerstand und sagt sich, nein, ich widersetze mich hier dieser Hypothese, die dem Internet zugrunde liegt, dass alles nur aus objektiver Information besteht und alles nur so möglichst getreu ausgesendet werden muss, sondern die Literatur, die macht sich jetzt daran, ja, die verliert sich da in so wilden, geistigen Spinnereien, das reine Fabulieren, unrealistische Geschichten, ja. Philosophisch würde ich da sagen, es ist eine Überschreitung unserer realen Position. Die Überschreitung, ja, das ist ein Wort, das ich sehr mag. Die steht also dafür, wie ich beim letzten Mal schon meinte, dass Trump sich überschreitet, indem er einfach so losspricht, ohne Sinn und Verstand und Ziel. Nein, genauso ist es doch hier. Wer ein Buch liest, der stolpert da einfach hinein in dieses Universum an fiktiven Ideen, die vermischt sind vielleicht mit realen Vorkommnissen. Und es ist deshalb dieser Pol des Widerstands, dass man hier sich von dem Dogma entfernt. Es geht nur um objektive Informationen. Es geht um Wissenschaftlichkeit. Es geht um die heilige Wissenschaft, nein, hier wird sie mal außer Kraft gesetzt. Es ist so eine rohe Lust am Transzendieren, was nur ein anderes Wort für Überschreiten ist. Eine Lust am Fabulieren, Spinnen und ohne Konsequenzen leben, sich in Abenteuer, in Gefährliches stürzen. Die gefährlichen Abenteuer, die man da vielleicht beschrieben sieht in einem Roman, dieses Abenteuer ist doch eigentlich schon dadurch gegeben, dass man das Buch überhaupt erst aufschlägt und sich darauf einlässt, da jetzt loszulesen. Es braucht ja gar kein Abenteuer im Roman, wenn doch allein schon das Lesen an sich dieses Abenteuer ist. Gut. Wir haben hier also festgestellt, das Buch, das ist ein Instrument geistigen Abschaltens. Man schaltet ab von der Wirklichkeit, von dieser virtuellen Wirklichkeit, die jetzt alles durchdringt. Nun gut, im nächsten Abschnitt redet Houellebecq dann vom Liberalismus. Liberalismus, auch eins meiner Lieblingsthemen. Aber werfen wir nochmal einen kurzen Blick in die Geschichte. 1992, da hat Frankreich also zumindest eine Kampagne geführt, um das Abkommen von Maastricht abzulehnen. Maastricht war ja, wie wir heute immer noch zu hören bekommen, ging es da um die Stabilitätskriterien, wie viel darf sich ein Land verschulden. Ja, wenn man mehr als 3% im Minus ist beim Haushalt, den ein Staat jedes Jahr macht, dann greift schon die EU ein und sagt, hier werden strenge Auflagen verhängt. Das Land verliert seine Souveränität, sobald es halt so eine Grenze unterschreitet in der Solidität seiner Finanzführung. Und das halte ich persönlich für äußerst gefährlich, wo ich sogar so weit gehe zu sagen, ja, es war damals schon richtig, dagegen zu stimmen. Und viel richtiger wäre es noch gewesen, das alles zu verhindern. denn es hat ja nicht geklappt mit dem Verhindern von Maastricht. Ja, die Volksabstimmung ging dann, glaube ich, doch knapp damit aus, dass dem zugestimmt wurde. Oder wenn nicht, ist ja auch egal, weil wir sehen in der EU, wie es bei NoGender immer zu Recht betont wird, wenn eine Volksabstimmung nicht so ausgeht wie gewünscht, dann wird einfach noch eine gemacht oder es wird einfach dann trotzdem so entschieden, wie man es gerne hätte aus Sicht der Brüsseler Bürokraten. Oder es wird einfach so lange abgestimmt, ja, was ja beim Lissabonner Vertrag auch der Fall war, einfach nochmal eine Abstimmung, nochmal eine, bis dann endlich das richtige Ergebnis rauskommt. Und dann ist aber auch wirklich Schluss. Ja, das erinnert auch an Trumps Vorschlag da nach der Wahl letzte Woche, dass nur da noch weiter ausgezählt wird, wo er hinlegt. Also die EU denkt hier genauso wie Trump und sagt, nur da respektieren wir ein Abstimmungsergebnis, wo es unserem Interesse entspricht. Nun, gut, das Referendum von Maastricht. Wie erklärt man diese Begeisterung oder diesen Widerstand gegen das Abkommen von Maastricht? Der Autor schreibt, das ist zu erklären aus einem Gefühl der Ermüdung, einem ganz einfachen Gefühl der Ablehnung. Wie alle Historizismen vor ihm spielte der Liberalismus die Karte der Einschüchterung, indem er sich als unausweichliche historische Zukunft darstellte. Wie alle Historizismen vor ihm gab sich der Liberalismus im Namen einer langfristigen Vision von der historischen Entwicklung der Menschheit als Höhepunkt und Überbietung des einfachen ethischen Gefühls aus. Nun, wir müssen zunächst mal klären, was ist ein Historizismus? Ich werde es hier mal schnell googeln. Gut, das Ergebnis meiner Suche ist, dass Historizismus so ein Glaube ist, die Zukunft sei vorherbestimmt durch sozialwissenschaftliche Tatsachen. Also wir können wissenschaftlich ergründen, wie die Zukunft aussehen muss. Die Geschichte, die liegt ganz klar vor uns, weil wir da irgendwelche wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten erkannt haben. Warum ist der Liberalismus jetzt also so ein Historizismus? Weil er sagt, ja, ich bin natürlich sowieso das einfache ethische Gefühl. Also was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So einfach, so runtergebrochen, jetzt nicht auf der inhaltlichen Ebene, aber einfach so als Spruch, sagt der Liberalismus, ja, so ist es doch einfach. Es gibt da gar nichts zu diskutieren. Also der Liberalismus ist hier nicht eine Position, ist nicht eine bestimmte Meinung in einem Spektrum von Meinungen. Nee, es ist einfach die historische Notwendigkeit. Also ist das, was wir jetzt als Menschheit nach 1990 und dem Ende der Geschichte so erkannt haben als die Wahrheit. Und dieser Liberalismus geht natürlich davon aus, dass man sagt, ja, die Menschen sind gleich, aber wir beschränken das mal darauf, dass wir sagen, alle sollen deshalb nur die gleiche Ausgangsposition haben. Jeder soll den gleichen Zugang zu Bildung haben und dann kann er sich ja daraus selbst was aufbauen und sich seine Biografie so erarbeiten. Übrigens ein Punkt, wo ich Stefan Schulz wirklich kritisieren muss, wie er da das immer positiv sieht, die Biografie sich selbst so zu gestalten, das ist doch das ganz Entscheidende, sagt er, das entscheidende Merkmal der Moderne, dass ich jetzt diese Kraft habe, meine eigene Biografie zu gestalten, nach meinen ganz eigenen persönlichen, schneeflockenartigen Wünschen. Und da sage ich, nee, das ist auf der einen Seite natürlich ein Fortschritt, auf der anderen Seite ist es auch eine Bedrohung eigentlich, weil das stellt dann auch vor eine Herausforderung und vielleicht sind viele Menschen dem gar nicht so gewachsen oder wären dann doch besser aufgehoben in einer Sowjetunion oder einer DDR, wo sie sich, wo es so einen Konsens gibt, ja, okay, es gibt keine bürgerlichen Freiheiten oder so, du darfst nicht so ganz laut deine politische Meinung sagen, wenn sie jetzt der Parteilinie widerspricht. Aber dafür hast du halt eine relative ökonomische Sicherheit, immer einen Arbeitsplatz, Also du bist nicht so sehr diesem Kampf ausgesetzt. Und das ist der Deal, den man da so eingeht zwischen dem Volk und der sozialistischen Partei. Das Volk sagt, okay, wir gehorchen so ein bisschen, wir verzichten auf wirkliche Teilhabe an einem demokratischen Verfahren, aber dafür bekommen wir so ein bisschen wirtschaftliche Sicherheit und dass man nicht diesem Raubtier-System ausgesetzt ist, wo jeder nur nach sich selbst schaut. Der Liberalismus beschränkt sich also, sagt, die Ausgangsposition soll nur gleich sein. Dann kann ja jeder aus sich selbst heraus zu etwas kommen. Aber was ich hier kritisiere, ist, der Wille zum Kampf wird da als gegeben vorausgesetzt. Also, dass in jedem Menschen diesen Willen gibt, sich zu behaupten in dem ewigen Kampf. Dass das überhaupt was Erstrebenswertes wäre, zu sagen, ja, ich will doch auch mich hier durchsetzen gegenüber den anderen und so weiter, was ich persönlich jetzt eher abstoßend finde. Okay, das ist aber der Liberalismus. Dann sehen wir natürlich, die Ungleichheit wächst, ja, seit den 70ern, das ist bekannt. Die Löhne klaffen immer weiter auseinander. Die Geringverdiener bekommen praktisch keine Lohnerhöhungen. In den USA sehen wir das am drastischsten, wo die Reallöhne sogar gefallen sind nach den 70ern. Das heißt, Reallöhne ist einfach der Lohn bereinigt von der Inflation. Das heißt, wenn man die Inflation abzieht, die Entwertung des Geldes, dann kommt so ein Reallohn in Anführungszeichen raus. Und selbst der ist gefallen, also die Arbeiter haben noch nicht mal einen gleichbleibenden Reallohn und sie haben auch erst recht nicht ein Anteil an dieser Produktivitätssteigerung, das heißt dem zunehmenden Reichtum in der Gesellschaft, der durch die Technologisierung entsteht. Wenn wir immer mehr Computer einsetzen, gehen die Arbeitsverfahren schneller, Autos können schneller produziert werden oder haben noch bessere Eigenschaften und die Gesellschaft an sich wird dadurch reicher als Ganze. Aber das betrifft dann halt nur die obersten vielleicht 50%, ja, vielleicht 40, 30 in den USA, bei uns noch ein bisschen mehr und die ganze Entwicklung ist in Europa ein bisschen abgemildert oder auch stark abgemildert, was vielleicht auch erklärt, wie die USA jetzt schon so weit sein konnten, Populisten wie Trump und auch Sanders zu wählen. Und wir sind da halt noch nicht ganz so weit in der wirtschaftlichen Ausweglosigkeit und Misere, aber das kommt dann bestimmt auch noch da. Denke ich, ist die EU mit Feuereifer dran, dass man die Wirtschaft hier noch ganz zugrunde richtet und die Ungleichheit auch noch so ansteigen lässt wie in den USA. Mir ist dann nur dieser eine Gedanke gekommen, wenn also die Ungleichheit nach 1970 wachsen musste, warum? Also ist das dann auch so eine Art Antrieb für den Einzelnen, dass er sagt, ja, jetzt sehe ich ja, wie viele arme oder verarmende Leute es gibt, die immer weiter wegkommen von dem Ziel, vielleicht eine Familie zu ernähren und einen Beruf auszuüben, auf den sie dann stolz sein können, weil sie damit ein wirklich notables Einkommen erwirtschaften. Also es geht ja nicht nur sehr um materielle Güter nur, sondern auch um die Stellung, die Position in der Gesellschaft, die ein bestimmtes Einkommen dann symbolisiert. Es geht darum, sich zu vergleichen mit dem Nachbarn und festzustellen, dass ich mich da auf einer Ebene bewege mit meinesgleichen, dass ich da ungefähr gleich viel erwirtschaften kann und somit gleich viel wert bin. Jetzt aber meine Frage, warum braucht es dann so eine zunehmende Ungleichheit? Es wäre doch auch möglich, wenn alle noch so gleich wären wie in den 60ern, wo das Ganze deutlich besser funktioniert hat mit der Lohnentwicklung, dass die obersten Prozent da nur genauso viel Lohnerhöhung bekommen haben wie die untersten. Dass also so ein Gleichschritt gewachsen ist und wir da eine harmonischere Wirtschaft hatten, die in gewisser Weise noch gefesselt war noch nicht mit diesen entfesselnden Finanzmärkten. Da ist also meine Idee, ja, weil man es halt auch braucht, als Motivator braucht man halt diese Angst, so abzustürzen und abzugleiten in Armut. Und das ist dann aber wirklich der Widerspruch dieses Liberalismus, wenn er doch sagt, jedem Menschen wohnt dieser Trieb inne, sich zu behaupten im Kampf, dann würde das doch genauso funktionieren in einer solchen gleichmäßigen Gesellschaft wie in den 60ern oder wie in Schweden mit ihrem fast sozialistischen Modell, was man immer als schwedische Sozialdemokratie bezeichnet. Das würde doch dann auch reichen, damit sich dieser Trieb durchsetzt und jeder sich behaupten will. Aber nein, der Neoliberalismus traut sich hier selber nicht, ist meine These. Er traut seiner eigenen Hypothese nicht und sagt, vielleicht ist es doch kein Naturtrieb des Menschen, sich so zu behaupten. Und damit hat er ja recht, ja, es ist kein Trieb aus meiner Sicht. Und sagt deshalb, okay, wir müssen die Ungleichheit erhöhen. Es ist besser, wenn die Reichen jetzt noch viel, viel mehr verdienen, weil dann wird ja jeder Einzelne mehr motiviert, auch so reich zu werden. Und klar schaffen es nicht alle, aber es ist eine Motivation für alle. Also es ist dieser Antrieb dann für alle gegeben und ist ja egal, wenn es nur ein paar erreichen können. Aber Hauptsache, wir haben da diese Differenz zwischen den Hochverdienern und Geringverdienern. Gut, dann kehren wir aber mal zum Text zurück, halten uns hier streng an den Text, damit es auch nicht zu lang wird. Hier nur noch mal ein Absatz. Wie alle Historizismen vor ihm versprach der Liberalismus für die nächste Zeit Anstrengung und Leid und verwies den Beginn des allgemeinen Wohlstands auf ein oder zwei Generationen später. Diese Denkweise hatte das ganze 20. Jahrhundert über schon genügend Schaden angerichtet. Das ist nur noch ein Punkt, den ich auch intuitiv sehr, sehr richtig finde, weil es auch so ein Eindruck ist, den ich von dieser Gesellschaft habe, dass da immer das mitschwingt. Wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen, aber in Zukunft, also in zwei Generationen vielleicht, da kommt dann ja dieser Wohlstand. Wir müssen an unsere Kinder denken, die Staatsschuld nicht so sehr wachsen lassen, aber dann die Kinder, die werden ja wenigstens dann diesen Wohlstand erleben können. Und das ist eigentlich nur ein billiger Taschenspielertrick, ist klar, wenn man mal drüber nachdenkt, kann man das durchschauen. Aber es ist trotzdem ein sehr mächtiger Trick, denke ich. Denn, ja, wer würde dem widersprechen, dass man sagt, okay, wir als Nation, wir wollen ja auch bestehen im Kampf der Nationen in Zukunft. Wäre ja schlimm, wenn unsere Kinder dann da irgendwie abgleiten und wir zum Entwicklungsland werden. Also gut, wir müssen jetzt halt mal auf ein bisschen was verzichten, auf unsere Lohnerhöhungen und so weiter. Und in Zukunft dann aber ganz bestimmt, ja ganz bestimmt, werden die Kapitalbesitzer dann sagen, in zwei Generationen, dann steht euch euer Lohn aber auch wirklich zu. Jetzt kommen wir aber zu einem sehr interessanten Wort, das vielleicht einigen nicht so bekannt ist. Houellebecq schreibt hier von burlesken Denkformen, die typisch sind für wirre Zeiten. Okay, ich kann den Satz auch im Ganzen vorlesen. Ja, er ist ein bisschen kompliziert, aber es ist schön. Die von den Historizismen regelmäßig vorgenommene Entstellung des Fortschrittskonzepts sollte leider das Entstehen burlesker Denkformen begünstigen, wie sie für wirre Zeiten typisch sind. Burlesque, was heißt das genau? Das habe ich mir hier schon rausgesucht, nachgeschlagen in meinem Online-Wörterbuch. Jetzt finde ich es aber hier. Eine burleske Komödie, burleske Späße sind Beispiele. Die Herkunft ist natürlich aus dem Französischen. Und ich lese mal die Etymologie vor. Burlesque, derb, komisch, possenhaft. Übernahme vom Französischen burlesque, possierlich, kurzweilig, scherzhaft. Und im Italienischen gibt es das gleichbedeutende Burlesco, abgeleitet vom Italienischen Posse, Spaß, Spott, Schabernack. Als Ausgangsform sind vielleicht Burula oder Burula anzusehen. Diminutive vom spätlateinischen Bura, zottiges Gewand, Wolle, läppisches Zeug passen. Und als Kunstform die Burleske ist ein derb komisches Bühnenstück. Ich finde dieses Lateinische auch sehr schön hier. Ein zottiges Gewand, Wolle, also da etwas, worüber man sich vielleicht lustig machen kann und sagt, was für ein läppisches Zeug hier. Ja. Das ist also Burlesque, so ein bisschen, ich würde sagen, nicht Trumpesque, aber es geht schon in die Richtung. Also, dass man, was bei Trump fehlt, ist, dass er es wirklich ernst nehmen würde. Aber dass man so etwas, was eigentlich spaßhaft gemeint ist, eine gewisse Ernsthaftigkeit verleiht und sagt, ja, das ist ja nur so Burlesque, aber es ist dann trotzdem eine Theorie, die ernst genommen werden kann. Burleske Denkformen entstehen dann also. Was genau der Autor hier damit meint, habe ich jetzt auch noch nicht ergründet. Also, wie ich es mir erkläre, ist halt genau aus dem Abschnitt davor, in zwei Generationen wird dann der Wohlstand kommen, das ist auch so burlesque, weil wenn man drüber nachdenkt, sieht man ja, wie witzig das eigentlich ist, dieser Trick, ja, dass das eigentlich spöttisch nur gemeint sein kann, aber es wird halt ernst genommen, es wird halt so verkauft als unausweichliche Erklärung unserer Zeit, das unausweichliche Schicksal. Nun kommen wir zu Arthur Schopenhauer, dem Lieblingsphilosophen von Houellebecq, über den er sogar ein ganzes Buch rausgebracht hat. Schopenhauers großes Werk war ja Die Welt als Wille und Vorstellung. Das können wir hier ein bisschen erklären. Also die Welt einerseits als Wille, ein Verlangen, ein Lebensschwung und als Vorstellung soll heißen eine neutrale, unschuldige, rein objektive und als solche für ästhetische Nachbildung geeignete Vorstellung. Wichtig ist hier, sie ist unschuldig, rein objektiv und Houellebecq sagt, davon haben wir uns heute entfernt. Also Schopenhauer starb in der Überzeugung, ja, das wird sich so durchsetzen, meine Revolution, dass die Welt nur Wille und Vorstellung ist. Aber heute können wir dem nicht ganz zustimmen. Richten wir also mal unsere Aufmerksamkeit auf die beiden Begriffe. Zuerst mal den Wille. Warum können wir heute nicht mehr so von einem starken Willen sprechen, der in uns allen vorhanden ist? Da schreibt Houellebecq, die Logik des Supermarkts führt zwangsläufig zu einer Streuung des Verlangens. Der Mensch des Supermarktes kann organisch gesehen nicht der Mensch eines einzigen Willens, eines einzigen Verlangens sein. Das erklärt, warum das Wollen beim zeitgenössischen, da stolper ich immer bei diesem Wort, das Wollen beim zeitgenössischen Menschen einen gewissen Tiefstand erleidet. Nicht, dass der Einzelne weniger verlangen würde, im Gegenteil, er verlangt mehr und mehr, nur hat sein Verlangen etwas Aufreißerisches und Kreischendes bekommen. Zwar ist es kein reines Trugbild, das Verlangen, dafür aber zum großen Teil das Produkt äußere Determinierung. Sagen wir Determinierung der Werbung im weitesten Sinne. Also die Werbung sagt uns, du darfst ja nicht nur das eine wollen. Wie kannst du mit einem zufrieden sein? Es kann dich doch niemals ausfüllen, zum Beispiel nur zu podcasten. Du musst viele Dinge wollen. Darum verliert sich der Willen so ein bisschen und es gibt nicht mehr diesen einen straffen, starken Willen. Das spüre ich auch beim Podcasten, ja, dass, obwohl ich das so sehr will, ist der Wille dann doch nicht so stark. Okay, ich habe heute schon wieder gepodcastet, aber es ist kein totaler Wille, sondern er ist immer so fragmentiert und da sagt Houellebecq, das ist die Schuld der Werbung. Was ist aber mit der Vorstellung? Warum ist die heute jetzt nicht mehr so reine, unschuldige Vorstellung, wie Schopenhauer sich das vorgestellt hat. Houellebecq schreibt, die vom Sinn schwer infizierte Vorstellung hat jede Unschuld verloren. Man kann eine Vorstellung dann als unschuldig bezeichnen, wenn sie sich einfach als solche ausgibt, wenn sie lediglich vorgibt, das Abbild einer äußeren, realen und imaginären, aber äußerlichen Welt zu sein. Mit anderen Worten, wenn sie nicht ihren eigenen kritischen Kommentar mit einschließt. Die massive Einführung in Vorstellungen von Verweisen, von Hohn, übertragener Bedeutung oder Humor hat Kunst und Philosophie unterlaufen und sie in eine verallgemeinerte Rhetorik verwandelt. Hier wird also die moderne Vorstellung kritisiert. Sie ist nicht mehr unschuldig, weil sie gibt ja nicht mal mehr vor, dass sie einfach das getreue Abbild einer äußeren Welt ist, sondern die Vorstellung schließt immer schon ihren kritischen Kommentar mit ein. Wir haben es immer so mit einer Art Brechung zu tun. Wir sehen heute, dass Ironie ganz wichtig ist, dass wir fast nichts sagen können, ohne ironisch zu sein. Und dass die Ironie darin ist ja der eigene kritische Kommentar. Dass also eine Aussage so hingestellt wird, aber es ist gleichzeitig klar, durch die Art und Weise, wie sie gesagt wird, das ist nicht ganz ernst gemeint. Thilo ist ja der größte Verfechter der Ironie gewesen im Aufwachen-Podcast. Und ja, ich fand das, seine ironischen Bemerkungen, die fand ich immer so ein wenig absurd, ja. Also mir hat es viel mehr Spaß gemacht, die wirklich so ernst zu nehmen, wie er es gesagt hat, ja. Wenn man es wirklich so hinstellt und ernst nimmt, dann drückt man dadurch vielleicht eine viel größere Wahrheit aus. Aber okay. Hier ist also die Rede vom Sinn. Vom Sinn infiziert sei die Vorstellung, so als sei Sinn was Schlechtes. Aber ja, vielleicht ist Sinn ja auch schlecht. Was ist Sinn? Der Sinn befindet sich an der Grenze zwischen den beiden Welten. Die eine Welt ist die der Dinge, die wir nie erreichen. Das Ding an sich, wie Kant es nannte, die objektive Realität, zu der wir keinen direkten Zugang haben. Die andere Seite, die andere Welt ist die der Worte, also da, wo wir sehr guten Zugang haben. Sehe ich auch hier beim Podcasten. Und wir haben ein Wort, das irgendetwas bezeichnet, ein Ding in der realen Welt. Der Sinn ist so eine Art Dunst, schreibt Deleuze, der sich dazwischen bildet. Und jetzt ist der Sinn aber gar nicht so sinnvoll. Es wäre also besser, wir hätten hier eine unschuldige Vorstellung vor uns. Eine reine Wortspielerei, die sich keine Gedanken macht über die Übereinstimmung mit Realitäten. Also, aber es gibt halt immer dieses verbindende Glied da zwischen der Welt der Dinge und der Welt der Worte. Wir haben heute also nicht mehr die unschuldige Vorstellung und auch nicht mehr den starken Willen. Schopenhauers Philosophie ist damit nicht mehr so aktuell. Es ist aber ein interessanter Ansatzpunkt, dass die ganze Kunst schon so unterlaufen ist, weil sie immer so ironisch sein muss, immer eine Brechung drin haben muss und es nie so gemeint sein kann, wie es da steht. Houellebecq geht jetzt sogar noch viel weiter und sagt, das muss man dann nicht nur auf die Kunst anwenden, sondern auch auf ein ganz gewöhnliches Gespräch. Da lese ich wieder vor. Die tendenziell zerbröckelnde Kreativität in den Künsten ist nur eine andere Facette der ganz und gar zeitgenössischen Unmöglichkeit des Gesprächs. Ein gewöhnliches Gespräch verläuft in der Regel so, als sei der unmittelbare Ausdruck eines Gefühls, einer Gemütsbewegung, einer Idee unmöglich, weil zu vulgär geworden. Alles muss den verzerrenden Filter des Humors durchlaufen. Eines Humors, der sich zum Schluss natürlich im Kreise dreht und sich in ein tragisches Schweigen verwandelt. Also genau diese Ironie, die Thilo so gefällt. Oder wie ich im letzten Podcast gesagt habe, ist es nicht so, ein feststehender Text, der erregt schon Misstrauen. Ja? Wie kann sich jemand so festlegen? Ein Podcast, der ist einfach so abgeschlossen, der dauert genau so und so viele Minuten, es ist schon ganz klar, was da drin gesagt wird. Aber das darf doch eigentlich nicht sein aus der Sicht, aus unserer heutigen modernen Sicht. Es kann doch nicht sein, dass da sowas Abgeschlossenes ist, was für sich steht. Und wir brauchen also, um zu sprechen, immer diesen Filter des Humors, schreibt Houellebecq hier. Jetzt kommen wir mal auf die Malerei. Die hat eine lange Geschichte des Niedergangs hinter sich, laut dem Autor dieses Texts. Denn so wie in der zwischenmenschlichen Kommunikation gleiten wir da in eine ungesunde und in ihrem Hohn am Ende gar tragische Atmosphäre ab. So darf der Durchschnittspassant, der eine Gemäldegalerie durchquert, sich nicht lange aufhalten, will er seine ironisch distanzierte Haltung bewahren. Wider Willen befällt ihn nach wenigen Minuten Verwirrung oder zumindest Benommenheit, Unbehagen. Er spürt eine beunruhigende Verlangsamung seiner humoristischen Funktion. Das Tragische tritt genau dann auf den Plan, wenn man den Hohn nicht mehr für Fun halten kann. Fun, also das englische Wort für Spaß. Es steckt also eine Art Hohn in den Kunstwerken, ein sich lustig machen über die Zustände oder auch über den Betrachter. Und das löst so ein Unbehagen aus, weil man sich plötzlich klar wird, okay, das ist aber gar nicht ironisch gemeint. Das ist tatsächlich so einfach nur Hohn und das ist nicht dieser Fun, den man da in den Unterhaltungsmedien immer sieht, im Fernsehen, bei Twitter und so weiter. Da ist einfach Fun. Aber das hier in der Kunst ist vielleicht echter Hohn und das löst Widerwillen aus, Benommenheit. Der Betrachter des Kunstwerks muss also schnell weitergehen. Er darf sich nicht so lange aufhalten in dieser Galerie. Er muss einfach weiter, will sich davon nicht so festhalten lassen. Ja? Ein sehr guter Punkt, wo ich mich auch frage, warum verweilen die Leute da nicht so in einer Kunstgalerie? Ich habe es zumindest mal versucht, wo ich vor ein paar Monaten in einer Kunstgalerie war, habe ich mal versucht, so 5 Minuten vor einem Bild stehen zu bleiben. Aber ja, es ist schwierig, vor allem bei diesen modernen Kunstwerken, weil sie genau diesen Hohn enthalten, diese Sinnlosigkeit. Das ist einfach sowas. Da war zum Beispiel eine Weltkarte, ja, und auf jedem Kontinent, in jedem Land war irgendeine Geschichte angefangen, aber nur so ein Fragment, also ein Auszug aus irgendeiner Geschichte, einer Abenteuerreise oder ganz verschiedene Sachen, Liebesgeschichte, eine Hinrichtung, Gewalttaten. Also in jedem kleinen Ausschnitt auf dieser Weltkarte stand so eine eigene Geschichte und es waren einfach so sinnlose, rein fabulierte Geschichten. Und da bin ich dann auch mal stehen geblieben, habe mir das betrachtet. Und vielleicht ist es genau so, dass man in diesem Moment den Hohn spürt, Hohn auch über den Betrachter, dieses Kunstwerk so tatsächlich ernst zu nehmen. Und ja, ich glaube, nee, das ist jetzt nicht nur Fun, das ist nicht nur eine humoristische Sprechung, sondern da steckt mehr dahinter. Kommen wir zurück zur Literatur. Die befindet sich weiterhin ganz gut. Houellebecqs Erklärung dafür: Die Literatur ist eine konzeptuelle Kunst. Sie ist genau genommen die einzige, sagt er. Worte sind Konzepte, Klischees sind Konzepte. Nichts kann ohne Hilfenahme von Konzepten und Worten bejaht, verleugnet, relativiert oder verspottet werden. Aha. Wir können also die Malerei verspotten und danach ist sie erledigt. Aber was passiert, wenn wir die Literatur verspotten? Dann müssen wir uns ja wieder eigentlich dieser Konzepte bedienen. Konzepte, die die Literatur ausmachen. Wir haben also nichts anderes geschaffen als ein neues Stück Literatur durch diese Kritik. Und somit kann die Literatur nie untergehen. Jede Kritik, jeder Versuch ihrer Vernichtung lässt sie nur wieder auferstehen wie der Phönix aus der Asche. Die Literatur, schreibt er, kann ihre Unmöglichkeit dekretieren, sich verweigern, sich selbst vernichten, ohne deswegen aufzuhören, sie selbst zu sein. Und es ist natürlich so, dass wir da immer solche Spielereien haben in der Literatur, die behaupten, es ist unmöglich zu schreiben. Aber auch das ist ja nur ein interessantes Konzept, ja. Da wird eine These aufgestellt, die Unmöglichkeit des Schreibens, und damit doch wieder nur ein neues Stück Literatur geschaffen. Das ist ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, um das zu erklären, warum die Literatur so robust ist gegenüber den anderen Kunstformen. Weil wir sehen es heute natürlich schon klar, die Malerei ist am Ende. Die hat keine so relevante Bedeutung mehr für uns. Das Kino ist im Niedergang, schon vor Corona. Aber die Literatur, die klammert sich noch so und kann noch so ganz gut überleben. Was macht jetzt aber ein Buch aus im Gegensatz zum Film oder zur Musik? Houellebecq meint, die Qualität, also zuerst mal zur Musik, Malerei und Film, die haben ihre Qualität darin, in einer Beschleunigung der Wahrnehmung und Sinneseindrücke, und das entspricht so der Logik des Supermarkts. Beim Buch ist es aber umgedreht. Man kann es nur langsam schätzen lernen. Es beinhaltet ein Nachdenken im Sinne der Möglichkeit, auf etwas zurückzukommen. Es gibt keine Lektüre ohne Anhalten, ohne Rückwärtsbewegung, ohne Wiederlesen. Was unmöglich, ja absurd ist, in einer Welt, in der sich alles verändert, fluktuiert, in der nichts ist, in der nichts anhaltende Gültigkeit hat. Okay. Die Literatur verlangt vom Leser also, dass er sich einfach mal hinsetzt, das Buch aufschlägt und sich selbst als denkendes Subjekt begreift. Sich sagt, ja, vielleicht verstehe ich nicht, was der Autor mir hier sagen wollte, aber zumindest lese ich mir das mal durch und interpretiere das auf meine ganz subjektive Weise. Diese Verlangsamung, die ist heute nicht mehr möglich, denn alles ist fluide, nichts ist fest. Der nächste Absatz hier. Der westliche Leser, aufgerieben von der feigen Besessenheit des Politically Correct, geblendet von einer Flut von Pseudo-Informationen, die ihm die Illusion einer ständigen Veränderung des Verständnisses von Existenz vermitteln, vermag es nicht mehr, Leser zu sein. Er vermag nicht mehr der bescheidenen Bitte eines vor ihm liegenden Buches nachzukommen. Lediglich ein Mensch zu sein, der selbstständig denkt und empfindet. Umso weniger kann er diese Rolle einem anderen Menschen gegenüberspielen. Da kommt Houellebecq also auf das zurück, was er vorher schon behauptet hat, es sei immer mehr unmöglich, ein Gespräch zu führen. Ja? Weil die Menschen halt auch nicht mehr so in der Lage sind, überhaupt diese Rolle zu spielen, ein Mensch zu sein, der selbstständig denkt und empfindet. Ja, interessant. Und es ist heute gängige Vorstellung, dass man sagt, man kann doch nicht mehr so denken, wie man vor 10, vor 100 oder 1000 Jahren gedacht haben kann. Wie kann man diese Philosophen, Kant oder Aristoteles, noch so ernst nehmen? Das waren doch nur irgendwelche Leute, die irgendwelche Meinungen verbreitet haben. Aber wir können doch jetzt nicht heute ernsthaft sagen, dass das noch irgendwie ernst zu nehmen wäre. Ja? Also wir sind doch jetzt so viel weiter. Wir haben so viele Informationen, die auf uns einprasseln, und wir sind uns gar nicht sicher, ob wir die alle richtig verarbeitet und verstanden haben. Aber wir wollen uns ja nicht blamieren. Daher sagen wir einfach, okay, das ist schon so viel, was da an Informationen aus dem Internet, aus dem Fernsehen kommt. Wir müssen einfach leugnen, dass es früher auch schon relevante Erkenntnisse gegeben hätte. Also, was vor 10 Jahren war, das kann heute gar nicht mehr gedacht werden. Und mit der feigen Besessenheit des Politically Correct, da ist vielleicht gemeint, dass Politically Correct geht so von einer gut und böse Moral aus. Es ist ganz klar, was gut ist, und wir sind dann so besessen davon, das durchzusetzen und das Böse auszumerzen. Es ist die Bitte der politischen Korrektheit, ist entgegengesetzt zur Bitte des Buches, das einfach so vor einem liegt und nichts verlangt, als dass man selbstständig empfindet. Die politische Korrektheit verlangt, dass man so empfindet, wie es doch der objektiven Wirklichkeit entspricht, also der objektiven Gleichheit von allen Menschen. Die Menschenrechte sind doch objektiv anerkannt und so weiter. Es darf keinen Rassismus mehr geben. Wir müssen jeden Verweis auf Geschlecht in unserer Sprache ausmerzen, weil wir sind doch alle gleich, das kann keiner leugnen. Und darum kann es doch nicht sein, dass wir hier mit so einer ungleichen Sprache hantieren. In Nova Gender gab es diese interessante Studie, wo John und Adam dann die These aufgestellt haben, vielleicht nimmt man heute so viel mehr Rassismus wahr und unterstellt das allen möglichen oder auch so viel mehr Vergewaltigung. Und es gibt eine Welle von Vorwürfen. Aber warum? Vielleicht einfach nur, weil sich in der Realität immer weniger davon zuträgt. Weil es gab eine Studie, in der festgestellt wurde, Probanden, die einen bestimmten Satz lesen, der irgendwie aggressiv oder liebevoll ist, die wurden dann befragt, wie häufig soll dieser Satz da vorgekommen sein. Und das Ergebnis war, wenn aggressive Sätze zum Beispiel fast gar nicht mehr vorgekommen im Text, dann wurden sie plötzlich viel häufiger wahrgenommen als vorher, wo es vielleicht noch so ab und zu einen aggressiven Satz gab. Das kann man natürlich so erklären, dass man sagt, ja, wenn es weniger davon gibt, wenn man früher die Beeren gesucht hat im Gebüsch, dann hat man erstmal alles gegrapscht, was man gekriegt hat. Aber wenn weniger übrig bleibt, dann muss man ja umso schärfer seine Aufmerksamkeit auf die wenigen richten, damit man die leckeren Beeren noch bekommt. Das ist einfach ein Evolutionsvorteil. So haben John und Adam das da interpretiert. Und genauso kann es ja heute sein, es gibt einfach viel weniger Rassismus als zur Gründung der USA. Klar, es gibt noch Rassismus, aber viel weniger. Und genau deshalb nehmen wir das so gehäuft wahr und sagen, ja, jetzt muss aber wirklich mal Schluss sein und alles muss hier ausgemerzt werden. Du musst unbedingt dich daran halten, an dieses und jenes. Gut. Nun kommen wir aber zu einem Punkt, ja, die Werbung. Was ist die Werbung? Obwohl sie anstrebt, das Begehren hervorzurufen, zu provozieren, das Begehren zu sein, sind ihre Methoden im Grunde denen recht ähnlich, die die frühere Moral kennzeichneten. Sie setzt ein erschreckendes, hartherziges Über-Ich ein, das weit unerbittlicher ist als jedes Pflichtgebot, das jemals existiert hat. Es klebt sich an die Haut des Individuums und wiederholt ihm unaufhörlich, du musst begehren, du musst begehrenswert sein, du musst am Wettkampf teilhaben, am Kampf, am Leben der Welt. Wenn du aufhörst, existierst du nicht mehr. Wenn du zurückbleibst, bist du tot. Die Werbung negiert also unsere menschliche Sehnsucht nach Ewigkeit, nach dem Göttlichen. Wir haben hier den Traum ausgeträumt, schreibt Houellebecq, von der Teilnahme am Göttlichen, was uns das Christentum noch versprochen hatte. Aber nein, jetzt wird das abgelöst, diese Hoffnung aufs Göttliche ist abgelöst durch die Werbung, die das so substituiert und sagt, okay, du kannst vielleicht nicht am Göttlichen Sein teilhaben, aber immerhin dieses unvollkommene Werden, das ständige Werden, der reine Fluss, nichts ist fest heutzutage, darin kannst du immerhin teilhaben und kannst ja dieses und jenes Produkt kaufen, aber dann hast du es halt für eine Zeit, das befriedigt dich für eine Zeit lang, okay, das ist dieses reine Werden und Vergehen, es wird natürlich nie fest sein. Ich habe mir dieses Podcast-Mikrofon gekauft und das befriedigt mich wirklich für eine Zeit, auch jetzt natürlich noch, aber es ist schon klar, das wird natürlich nicht das letzte Konsumgut sein, das ich mir kaufe. Und die Werbung wird mich weiter antreiben, da fleißig bei Amazon zu bestellen. Die Werbung, schreibt er, strebt also die Zerstörung des Subjekts an, um es in ein höriges Phantom des Werdenden zu verwandeln. Und diese oberflächliche, seichte Beteiligung am Leben der Welt soll das Begehren nach dem Sein ersetzen. Das heißt, es kann ja gar keine wirklich subjektive Deutung der Welt mehr geben. Jeder, oder das ist jetzt meine Arbeitsthese, jeder, der den Versuch wagen würde, also wirklich subjektiv, so tief eigentümlich, wie er selber halt empfindet, irgendwas zu empfinden oder auszudrücken, der würde dann zurückgepfiffen vom Über-Ich der Werbungsmoral, das sagt, du musst begehren, du musst dir deinen Platz in der Gesellschaft erobern, deine Arbeitsstelle, Frau, Beruf, Hobby, du musst immer mehr wollen. Du kannst nicht einfach da sitzen und zufrieden sein im Einklang mit der Welt. Nun gut, ich glaube, jetzt sind wir wirklich beim letzten Abschnitt dieses Texts angelangt. Und ich bin, wie so oft, ausgelaugt hier am Ende. Ich muss aber hier unbedingt noch weitermachen. Im letzten Abschnitt geht es dann um den Mai 1968. Generalstreik in Frankreich und Houellebecq war gerade 10 Jahre alt und erinnert sich an diese Ereignisse. Er sagt, das war so wunderbar, weil alles stillstand. Er wollte seinen Cousin abholen in der Schule und er wusste nichts vom Streik. Und als er dann in die Schule kam, war der Schulhof ganz verwaist. Es war einfach nichts los, wo hunderte Schüler rumrennen sollten, nichts. Und natürlich nicht nur auf der Schule, überall so, die Welt stand still. Also so wie dieses Jahr ungefähr im März, April beim Lockdown, wo man ja auch gesagt hat, in Venedig sind die Lagunen wieder ganz frei und klar, weil keine Kreuzfahrtschiffe mehr ihre Kreise dort ziehen. So war es damals auch, die große Maschine wurde einfach mal angehalten und ja, dann gab es ja doch einen Ausweg aus diesem hartherzigen Befehl der Werbung. Man konnte sich dem doch einfach mal entziehen und sagen, ja, okay, aber die Produktion, alles ist angehalten. Wir dürfen uns also auch mal wahrscheinlich eine Auszeit beim Begehren gönnen. Beim Begehren, ja, das ist auch so eine Idee, die ich hatte, dieses hartherzige Über-Ich der Moral, der Werbung, dass wir in Zukunft vielleicht Probleme bekommen werden, unsere produzierten Konsumgüter dann überhaupt noch an den Mann zu bringen. Weil vielleicht erschlafft das Begehren beim Menschen dann, so wie Houellebecq das auch vorwegnimmt in einigen seiner Romanen, die Möglichkeit einer Insel ist da an vorderster Stelle natürlich das Beispiel. Also die Möglichkeiten des Begehrens erschlafen, die Menschen wollen einfach nicht mehr so viel. Und ich hatte diese Idee für einen Roman, dass man sagt, ja, wie organisiert sich ein Staat dann? Er muss so eine Art Genusspflicht seinen Bürgern auflegen und ihnen sagen, du musst genießen, also du musst hier irgendwas verbrauchen, denn nur so können wir unsere Wirtschaft ja in Gang halten. Die Werbung macht das heute ja noch nicht verpflichtend, das ist halt auf der rein künstlerischen Ebene diese Werbefilme oder Plakate. Aber vielleicht müssen wir in Zukunft wirklich weitergehen. Ja? Das ist nur meine Vorahnung hier. Gut, ich lese jetzt hier den letzten abschließenden Absatz dieses Essays vor. Die moderne Poesie ist nicht fröhlich, sie kann es nicht sein. Die Datenrückstände des Unbeständigen sind der Bedeutung entgegengesetzt, wie das Plasma dem Kristall. Also die Daten, auf denen heute alles beruht, die sind genau dieser poetischen Bedeutung entgegengesetzt, die wir da in den Büchern finden. Da finden wir noch so eine Bedeutung, da ist noch die Rede von Abenteuern und unser menschliches Leben, ja, ist da irgendwie bedeutend in der Gemeinschaft oder in irgendeiner, in einem höheren Zweck. Daten sind dem vollkommen entgegengesetzt. Sie sind Überreste von Zufallsvariationen, sagt er. Ich lese weiter. Eine Gesellschaft, die die Stufe der Überhitzung erreicht hat, fällt nicht zwangsläufig in sich zusammen, sondern erweist sich als außerstande, einen Sinn zu produzieren, da ihre gesamte Energie von der informativen Beschreibung ihrer Zufallsvariation in Anspruch genommen wird. Dennoch ist jedes Individuum in der Lage, in sich selbst eine Art kalte Revolution zu verursachen, indem es einen Augenblick die Flut informativer Werbung an sich vorbeiziehen lässt. Das ist sehr leicht zu bewerkstelligen. Es ist sogar noch nie so einfach wie heute gewesen. Es reicht aus, einen Schritt zur Seite zu treten. Und selbst dieser Schritt ist letztlich überflüssig. Es reicht aus, eine Ruhepause einzulegen, das Radio auszustellen, den Fernseher auszumachen, nichts mehr zu kaufen, nichts mehr kaufen zu wollen. Es reicht aus, nicht mehr mitzumachen, nichts mehr zu wissen, jede geistige Tätigkeit vorübergehend einzustellen. Es reicht im wahrsten Sinne des Wortes aus, für einige Sekunden reglos zu werden. Das ist das Ende dieses Texts und das ist seine Beschreibung für eine ästhetische Haltung zur Welt. Also eine Haltung, wo wir die Welt nur so unter dem künstlerischen Gesichtspunkt sehen. Was ist uns das rein vom Aspekt der Schönheit her wert, diese Welt, und nicht so sehr von der Nützlichkeit, vom Gebrauchswert, vom Tauschwert. Da kann man einfach einen Schritt zur Seite machen. Das ist doch die positive Botschaft hier am Ende. Aber ich kann hier noch nicht Schluss machen mit diesem Podcast, weil hier ein Buch aus dem Regal rausgekramt habe. Von Frédéric Beigbeder. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Man schreibt ihn Beigbeder, auf Deutsch gesagt. Und er ist jedenfalls ein guter Freund von Will Beck. Dieses Buch handelt von einem Angestellten in der Werbeindustrie. Das heißt 3990. Und ja, dieser Werbe- oder Marketingfachmann, der ist einfach so zynisch in seiner Weltsicht, ist kokainabhängig, will eigentlich nur seinen Job loswerden. Er macht alles, um gefeuert zu werden, aber er wird nicht gefeuert. Wie das ja auch im 29er-Podcast besprochen wurde, die Bullshit-Jobs, da tut jemand alles, um gefeuert zu werden, aber das Resultat, er wird nur noch befördert. Und so geht es auch dem tragischen Helden hier in diesem Roman. Er will eigentlich loskommen von dieser zynischen Welt des Marketings und der Werbung, aber er kann nicht und bleibt darin gefangen, auch wenn er immer wieder zu spät zur Arbeit kommt, immer Kokain nimmt, die Kunden beleidigt, dass ein Treffen mit Kunden einfach so verlässt, weil ihm der Chef dort unsympathisch war. Aber ich lese einfach mal das vierte Kapitel vor, beziehungsweise den Anfang, weil das ledert nochmal so ab über die Werbung. Und man kann sich schon denken, bei dem, was wir hier von Wellbeck gelesen haben, nimmt er da die Werbung nicht auch zu ernst? Also weist er ihr nicht eine zu große Macht zu, die sie da über uns hätte? Ich weiß nicht, vielleicht muss man den Begriff Werbung da auch ein bisschen weiter definieren. Aber bleiben wir hier nochmal bei der ganz engen Definition und schauen uns an, wie ist das, wenn also in diesem Roman zumindest ein fiktiver Werbeangestellter über seine Arbeit so reflektiert. Grob gesagt bestand ihr Vorhaben darin, die Wälder zu vernichten und durch Autos zu ersetzen. Das war kein bewusster, durchdachter Plan, viel schlimmer, sie hatten keine Ahnung wohin, aber sie gingen pfeifend ihres Wegs. Nach ihnen die Sintflut, vielmehr der saure Regen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Planeten Erde hatten die Menschen aller Länder dasselbe Ziel, genug Geld zu verdienen, um wie die Werbung zu werden. Alles andere war sekundär, sie würden ja nicht mehr da sein, wenn es darum ginge, die Konsequenzen zu tragen. Es soll nicht in Vergessenheit geraten, dass ich versucht habe, Widerstand zu leisten, selbst wenn ich wusste, dass schon die Teilnahme an ihren Besprechungen Kollaboration war. Setz dich in diesen morbiden, klimatisierten Marmorsälen an ihren Tisch und du wirkst an der allgemeinen Enthirnung mit. Ihr Kriegsvokabular verrät sie. Sie reden von Target, Strategie, Zielkorridor. Sie erobern und besetzen den Markt. Sie fürchten feindliche Übernahmen und die Kannibalisierung. Ich habe gehört, dass sie beim Mars, dem Schokoriegelfabrikanten mit dem Namen des Kriegsgotts, das Jahr in 12 vierwöchige Perioden einteilen. Sie sagen nicht 1. April, sondern P4S1. Das sind die Soldaten, die den Dritten Weltkrieg führen. Gestatten Sie mir, daran zu erinnern, dass die Werbung als Technik der zerebralen Vergiftung zwar schon 1899 von dem Amerikaner Albert Davis Lasker erfunden wurde, aber erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ihren höchsten Wirkungsgrad erreichte, als sie von einem gewissen Joseph Goebbels, der das deutsche Volk überzeugen wollte, alle Juden zu vernichten, zur Vollendung geführt wurde. Goebbels war ein großer Texter. Deutschland über alles, ein Volk, ein Reich, ein Führer, Arbeit macht frei. Denken Sie immer dran, mit Werbung spielt man nicht. Es besteht kein allzu großer Unterschied zwischen konsumieren und liquidieren. Eine Weile lang dachte ich, ich könnte das Sandkorn im Getriebe sein, der Rebell im noch fruchtbaren Schoß der Bestie, ein erstklassiger Soldat in der Infanterie des Global Marketplace. Ich sagte, man kann kein Flugzeug entführen, ohne einzusteigen. Man muss Dinge von innen verändern, wie Gramsci sagte. Gramsci macht mehr her als Trotzki, predigt aber denselben Entrismus. Ich hätte genauso gut Tony Blair zitieren können. Das half mir, die Drecksarbeit zu erledigen. Die 68er haben mit der Revolution angefangen und sind dann in die Werbung gegangen. Ich wollte es umgekehrt machen. Ich sah mich als eine Art liberalen Che Guevara, ein Revoluzzer in Gucci. Ha, ich war Subkommandante Gucci. Viva el Gucci, exzellente Marke, ausgezeichneter Erinnerungswert. Aber zwei Probleme auf der Perzeptionsebene. Erstens hört sich an wie Duce, il Duce. Zweitens, der größte Revolutionär des 20. Jahrhunderts ist nicht Che Guevara, sondern Michail Gorbatschow. Wenn ich abends nach Hause kam in mein riesiges Appartement, konnte ich manchmal nicht einschlafen, weil ich an die Obdachlosen denken musste. In Wahrheit hielt das Kokain mich wach. Der metallische Geschmack stieg mir die Kehle hoch. Ich masturbierte am Waschbecken und schluckte eine Stilnox. Ich wachte um die Mittagszeit auf. Ich hatte keine Frau mehr. Gut, das war nun mal so ein zufällig gewählter Abschnitt hier von mir, wo der ganze Zynismus zum Ausdruck kommt. Ich fand diesen Part schön, wo er sagt, ja, Gramsci predigte auch nur den Entrismus, im Grunde das gleiche wie Tony Blair also. Vielleicht, ja. Und man kann alles damit rechtfertigen, mit dem Entrismus zu sagen, also wir müssen erstmal reingehen in die Institutionen, um sie zu verändern. Und so auch der Held in dem Roman hier und sagt, er muss erstmal reingehen in die Werbefirmen, um sie von innen zu verändern. Aber das gelingt er nicht und er merkt, wie ja, von Grund auf böse diese Maschinerie ist. Und das Ganze, ja, nimmt dann eine interessante Wendung in dem Roman. Vielleicht können wir da auch nochmal darauf zurückkommen. Gut, auch, dass er sagt, Gorbatschow war der größte Revolutionär des 20. Jahrhunderts. Vielleicht ist es so, Gorbatschow derjenige, der die Sowjetunion dann aufgelöst hat, hat damit eigentlich die größere Revolution begangen, denn hat er nicht dann dafür gesorgt, dass also die eigentliche kommunistische Revolution umgekehrt wurde wieder und rückgängig gemacht wurde. Ist das nicht die viel größere Revolution? Denn eigentlich wäre doch klar, dass sich der Kommunismus durchsetzen müsste. Zumindest ist das doch im Sinne einer humanistischen Gesellschaft. Und insofern kann Gorbatschow als wahrer Revolutionär angesehen werden, weil er hat das eigentlich Irrationale vollbracht, ja? Die Rückkehr zum Kapitalismus. Jetzt sind wir bei 1,5 Stunden angelangt und ihr merkt schon an meinen Ausführungen, dass ich ein bisschen ermüdet bin, dass ich da nicht mehr so frisch bin in der Birne, aber egal, das ist ja nur menschlich. Ich habe es ja prophezeit, dass wir da für nichts anderes mehr Zeit finden würden als für diesen Text, aber damit muss er jetzt auch mal abgehandelt sein. Mir war es nur wichtig, da keine losen Enden zu lassen im Podcast. Und wenn wir diesen Text schon angefangen hatten, dann mussten wir ihn jetzt auch beenden. Hoffentlich, liebe HörerInnen, habt ihr das auch so verstanden, dass die Wichtigkeit dieses Texts. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm, dann reden wir nächstes Mal wieder über was anderes. Vielleicht dieses Buch von Beck Beder. In der Tat, da gibt es auch noch einige herrliche, zynische Passagen. Ach ja, und dann ist ja auch noch Ausweitung der Kampfzone von Houellebecq da. Darüber müsste man auch noch mal reden, weil ich da auch noch gar nicht bis zum Ende vorgedrungen bin. In der Episode 6 oder 7, irgendwann wurde das mal behandelt. Da ging es ja um die Liebe. Unter anderem fiel der großartige Satz: Die Liebe hat sich so durchgesetzt, heutzutage verzichtet kaum jemand darauf zu lieben, nur die wenigsten tun das. Die Liebe als ein Begriff, der so auf die Schnelle geschmiedet wurde von ein paar Dichtern, aber hat so großen Anklang gefunden, dass heutzutage kaum noch jemand zu finden ist, der bereit wäre, darauf zu verzichten. Houellebecqs erster Roman ist also wichtig, den müssen wir uns nochmal vornehmen. Und danach, ja, ich weiß auch nicht, aber es wird sicher weitergehen im Podcast. Ich muss da nur weiter reflektieren. Ich denke nicht, dass es nur so ein Werbetrick war, dass ich mir dieses Mikrofon jetzt gekauft habe. Also das wäre schlimm, ne? Vielleicht war es so und in 3 Episoden sage ich mir, okay, dann reicht es auch. Ich wollte eigentlich nur dieses Mikrofon hier so schön vor mir stehen haben. Das sieht so bedeutungsschwanger aus. Ich habe mir hier ein echtes, oder nein, ich sage die Marke natürlich nicht, aber eine seriöse, bekannte, vertrauenswürdige Podcast-Ausrüstungsmarke, die alle möglichen Podcast-Utensilien herstellt. Und ja, ich bin sicher, damit werde ich noch etliche Podcasts aufnehmen. Für heute muss ich mich dann aber auch mal wieder zurücklehnen, vielleicht noch ein Buch lesen, mich als denkendes Subjekt da empfinden und einfach dieser Bitte des Buchs nachkommen, dass man ein selbstständig denkender und empfindender Mensch ist. Dem konnte ich jetzt ja nicht so nachkommen, indem ich spreche. Das ist nochmal ganz anders, ja. Ganz diffizil. Aber ich glaube, jetzt lese ich vielleicht noch ein bisschen hier bei Houellebecq weiter. Ja, kleine Nachtlektüre. Und dann entlasse ich euch, liebe Hörer, auch in die Nacht und in die Nacht der Welt, wie Hegel sagen würde. Wünsche euch eine gute Nacht und hoffe, dass ich euch bald wieder da begrüßen darf. Ich bin Simon und ich bedanke mich für euer Zuhören. Bis zum nächsten Mal.